Jetzt obliegt es mir, das vorletzte Thema des heutigen Podcasts zu präsentieren. Und zwar geht es um Amphetaminvergiftung und Toxidrome. Ich habe das mal nicht aufgeschrieben, weil es schon exzellente Artikel zu dem Thema gibt von den Toxdocs und von Nerdfallmedizin. Gerade was Toxidrome angeht, jetzt nicht im speziellen Amphetaminvergiftung. Ich habe euch das in die Shownotes gepackt, wenn ihr da das nachlesen wollt. Könnt ihr das da sehr gerne tun und die Kollegen freuen sich sicherlich auch über den einen oder anderen Klick. Trotzdem starten wir so ein bisschen mit den Toxidromen und kommen dann später zu einer Fallbeschreibung, die mich inspiriert hat zu dem Ganzen. Oftmals ist es ja so, dass wir gar nicht wissen, womit sich der Patient intoxikiert hat. Wir finden ihn in unserer Notaufnahme vor, auf unserer Intensivstation oder halt auch präklinisch. Und dann ist es so, ja, was ist es denn eigentlich? Keiner weiß genaueres. Und dann können eben die sogenannten Toxidrome uns Hinweise geben. Es gibt 4 auf jeden Fall, manchmal auch 5 Toxidrome. Und man kann eben, wenn man weiß, was für ein Toxidrom ist, auch schon mal Hinweise darauf bekommen, wie man das Ganze therapieren kann. Oft ist es leider natürlich auch so, dass die Patienten so Mischbilder zeigen, weil ja seltenst es der Fall ist, dass einer nur eine Substanz konsumiert hat, sondern meistens ist zumindest Alkohol noch mit im Spiel, wobei Alkohol eben kein klassisches Toxidrom liefert.
Da ist doch wieder Alkohol.
So, wir fangen mit dem Klassiker an. Das klassische Toxidrom, Torben, was meinst du, was das wohl ist?
Das Klassische, also ja. Das Klassische für einen Anästhesisten ist dieses Opiat-Toxidrom hier.
Genau, für den Anästhesisten auf jeden Fall, für den hinterm Bahnhof tätigen Notarzt in der Regel auch eben Opiate.
Und in den USA sicherlich auch noch deutlich
häufiger. Genau, in den USA ist es ja so krass, dass die Polizisten ja in der Nutzung von MADs mit Naloxon geschult sind. Ja. Also wir haben dieses Problem in dieser Masse zumindest hier nicht. Aber wie stellt sich das
hoffentlich
bleibt es auch so. Wie stellt sich das Opiat-Toxidrom dar? Der Patient ganz klassisch enge Pupillen, sogenannte Steckis, ne? Kennt man. Im Stecknadelkopf große Pupillen, dann Vigilanz gemindert und das Kardinalsyndrom für mich ist die Bradypnoe bzw. Apnoe. Obstipation wird beschrieben, ja, ist aber im Notfall natürlich völlig irrelevant. Was macht man mit dem Patienten? Da kann man immer abwägen, ob ich dem Patienten Naloxon gebe oder ob ich den intubiere und beatme. Die Beatmung ist natürlich die Erstmaßnahme, bevor ich Naloxon gebe. Und beim Naloxon ist das große Problem, dass die Halbwertzeit deutlich kürzer ist als die der meisten Opiate, sodass ich dieses Rebounden, das tritt halt tatsächlich auf. Also die Patienten müssen trotzdem hinterher überwacht werden. Und da wird es dann oft schwierig, wenn ich den klassischen Patienten hinterm Bahnhof habe, der sich mit Opiaten intoxikiert hat und ich versuchte, also sich in Rausch geschossen habe. Es war halt etwas viel, wenn ich dem diesen Rausch nehme durch Naloxon, weil es hebt ja nicht nur die abenddepressive Wirkung auf oder die analgetische Wirkung, sondern auch eben die euphorisierende Wirkung als Antidot. Und der wird sicherlich nicht besonders amüsiert sein, sage ich mal, darüber, dass wir jetzt sagen, ja, mein lieber Freund, du musst aber mit in eine Klinik, weil wir müssen gucken, dass das nicht in einer Stunde alles wieder so ist, wie es jetzt ist.
Genau, muss man natürlich auch viele Faktoren abwägen, denke ich. Zum einen weiß man, wie lange der da vielleicht schon intoxikiert liegt. Bei längeren Intoxikationen mit Opiaten kommt es ja zu einer langen Bradypnoe und dadurch hat er vielleicht auch noch ein hohes CO2, dann hilft uns das Naloxon allein natürlich auch nicht weiter. Wird er mir wegrennen, gerade
genau.
Milieupatienten und so weiter.
Aber der, sag ich mal.
Also ich bin eher zurückhaltend mit Naloxon.
Ich bin auch präklinisch mit Naloxon super zurückhaltend. Und wenn, versuche ich das zu titrieren, also nicht den Patienten komplett in eine Phase zu schießen, der agitiert und fremdaggressiv wird, sondern in einen Status zu bringen, in den er gut spontan atmet, aber noch sediert ist. Das geht tatsächlich.
Es geht. Ja, aber damit sagst du was ganz Wichtiges. Ich glaube, die Atmung ist der Trigger, der uns bringen sollte. Wenn jemand noch suffizient atmet, dann würde ich, glaube ich, gar nichts daran ändern. Und wenn er schlecht atmet, dann muss man halt abwägen, Intubation oder Naloxon.
Genau. Und ich möchte noch mal einmal darauf hinweisen an dieser Stelle, weil es mir einfach so gut da ins Konzept passt, dass man auch, gerade wenn man in Pflegeheimen dieses Toxidrom vorfindet, an die Opiatpflaster denkt.
Ja.
Und da mal auf den Rücken einmal guckt oder an Oberarme oder so, auf den Thorax, ob da vielleicht 5 Fentapflaster nebeneinander kleben und die man dann natürlich entfernt. Sonst kann man so viel Naloxon reinkippen in diese Leute, wie man möchte. Das wird zu wenig Effekt führen. Das nächste Toxidrom, das wird schon etwas spezieller. Das ist das Cholinerge-Toxidrom. Ich beschreibe einmal diesen Patienten und dann kommen wir darauf, woran das liegen könnte. Also wir haben einen Patienten, auch der hat enge Pupillen, der hat feuchte Schleimhäute, das ist viel Speichelfluss, viel Trachealsekret, das ist ganz typisch, da läuft der Speichel sabbernd aus dem Mund. Die sind bradykard, die sind tachypnoisch, also eine hohe Atemfrequenz und die haben Durchfall. Das ist wieder völlig egal im Endeffekt. Mhm. Und also könnte relevant werden, aber also es ist eine maximale Aktivierung des Parasympathikus, mhm. Das kann man einfach sagen. Und wenn ihr so einen Patienten seht, von Weitem, das ist ja, also da läuft der Speichel aus dem Mund und er hat keinen Schlaganfall. Und er ist vielleicht entweder in der Tokier U-Bahn oder in einer Gartenlaube, ja, so ein Heimgärtner. Dann denkt bitte an Eigenschutz, weil das sind meistens, also der klassische Heimgärtner oder ja, so ist der, hat sich vielleicht versucht zu suizidieren mit E605, das sind Organophosphate. Oder in der Tokio U-Bahn, das sage ich, weil da gab es mal diesen Nervengasanschlag mit Sarin, das erinnert der ein oder andere sicherlich noch. Das ist auch, zeigt auch ein cholinerges Toxidrom, da gab es einen Sektenheini, der hat versucht, irgendwie da die Leute zu vergiften. Ich glaube, es gab 19 oder 20 Tote. Also es war relativ imposant. Und eben da sollte man nicht ungeschützt reinrennen. Es ist natürlich vom Weitem schwer, und das zu identifizieren, aber spätestens in dem Moment, in dem man diesen Patienten vor sich liegen hat in der Gartenlaube, einmal daran zu denken, ob da nicht zufällig noch irgendwas vor sich hin wabert.
Da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ich war am Ende unseres Studiums mit meiner Frau, haben wir in Afrika gearbeitet. Der geneigte Podcast-Hörer hat das schon mal gehört. In Kenia, um genauer zu sein, auf dem Land dort. Und dort gab es diese Vergiftung häufiger, hauptsächlich in suizidaler Absicht, mit Organophosphaten. Und das Erste, was mich da irritiert, was ich da erzählen möchte, ist, dass ich dann irgendwann den Stationsarzt, die lagen da in der inneren Medizin oder in der Medical Ward, und gefragt habe, ja, warum hat er sich denn, wollte er sich denn selbst umbringen? Because he was annoyed. Das war's. Und ich dachte so, okay, vielleicht bedeutet das Wort für uns was anderes. Naja, und das Zweite, was ich sehr eindrucksvoll fand, ist, dass diese Patienten dort, und mal gespannt, was Johannes jetzt sagt, mit Atropin behandelt wurden. Und weil man dort kein Monitoring hatte, zumindest nicht flächendeckend, vergleichbar mit unserem Intensivmonitoring, hat man das anhand der Pupillen gemacht. Das heißt, man hat den Patienten immer in die Augen geguckt und je nach Pupillengröße ihm Atropin gespritzt. Da gab es ja auch so eine Pupillenchart dazu.
Warum nicht?
Das war auch eine von den Aufgaben von meiner Frau und mir, diese Patienten dann
zu monitoren
und Atropin zu verabreichen. Ja, so viel zu meiner Anekdote dazu.
Ja, und Torms Anekdote hat aber auch in Deutschland durchaus noch Relevanz, also nicht die Pupillengröße, aber tatsächlich die Therapie. Dann, auch hier ist Atropin natürlich das Mittel der Wahl zur Therapie von Organophosphatvergiftungen, und zwar in horrenden Dosen, muss man sagen, oder horrenden Dosen, also in unserer normalen Ampulle, die wir so auf unserem Anästhesiewagen haben oder in so einem Notfallrucksack, sind 0,5 Milligramm Atropin, und man gibt initial Patienten 2 bis 4 Milligramm, sprich zwischen 4 und 8 Ampullen. Mhm. Oder man hat in seinem Tox-Kit so ein schönes Partyfässchen Atropin. Ich glaube, das ist nicht flächendeckend verfügbar. Aber das gibt es halt, es gibt große Ampullen. Wir haben es in unserer Tox-Box auch. Mhm. Aber da bin ich immer so ein bisschen, gebraucht habe ich es noch nie. Mhm. Und ich möchte, du hast es ja scheinbar schon gebraucht, aber zumindest in Kenia.
Ja.
Das ist das zweite Toxidrom gewesen. Das dritte Toxidrom erschließt sich jetzt fast hinterher. Logischerweise ist das Anticholinerge. Also genau das krasse Gegenteil. Und zwar, wenn es das krasse Gegenteil ist, wird es logisch sein. Weite Pupillen, verwirrte Patienten, oft nesteln die so oder zeigen auch Halluzinationen, gerade wenn sie mit trizyklischen Antidepressiva sich intoxikiert haben. Die sind hyperthermen, also die haben erhöhte Körpertemperatur, die haben trockene Schleimhäute. Mhm. Und wie diagnostiziert man trockene Schleimhäute, Tom? Bei diesem Toxidrom? Ja, nicht, was du jetzt schon wieder denkst. dazu komme ich später. Man soll diesen Patienten tatsächlich, das ist ein bisschen eklig, immer in die Achselhöhle greifen. Weil die sind total, also die haben keinerlei Schweißproduktion in den Achseln.
Okay.
Das ist halt die Differentialdiagnose tatsächlich zu sympathomimetischen Toxidrom.
Pen-Up-Dogs, der Fetisch-Podcast.
Die sind tachykard Und tachypnoisch, ne? Wie die Cholinien waren auch tachypnoisch, aber die haben Trockenschleimhäute, tachykard und tachypnoisch. Und die neigen zur Obstipation tatsächlich, weil es ist ja auch ein bisschen blöd, wenn du maximal eine Partikusaktivierung hast und dann musst du auch noch dringend kacken.
Gut, also ich meine, aber dieser Angstschiss.
Den gibt's auch.
Den gibt's auch. Und da habe ich auch maximale Sympathikusaktivierung.
Ja, also, ja, da ist aber die Idee, du willst dich möglichst erleichtern, damit du schnell wegkommst. Okay. Und manche, da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht auch so eine Art Nebelgranate ist, die man nochmal abfeuert.
Also, wir überlegen nochmal, ob wir das rausschneiden.
Also, auf jeden Fall. wann kann tritt das auf? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also Intoxikation mit Tricyclika, zusätzlich bei Buscopan-Intoxikation, Vomex-Intoxikation oder Überdosierung und natürlich Atropin als Antidot für die Cholinerge, auch wenn man davon zu viel nimmt. Tatsächlich habe ich eine recht eindrucksvolle Geschichte. Also Vomex ist, finde ich, unter Buscopan finde ich relativ irrelevant, wird insofern dann doch ein bisschen relevanter, weil natürlich oft Mischintoxikationen sind und die Leute halt Vomex oder Buscopan zu Hause haben und das nehmen die halt einfach mit. Mhm. Ne? Aber ich hatte mal eine junge Patientin, die versucht hat, sich zu suizidieren mit Tricyclika und die hat große Mengen genommen und da hat man dieses Nestelnde gesehen und diese Halluzinationen, also das war so ein bisschen, als wenn die von mir Ketamin bekommen hätte, hatte sie aber nicht. Und die hat immer so überall hingegriffen. Ja, also hat immer so nach den imaginären Mäusen, sage ich jetzt mal, an der RTW-Decke und so gegriffen. Und ohne, dass ich jetzt wusste, was sie genommen hat, weil das war völlig unklar. Also wir kamen in diese Wohnung, es war völlig unklar, was passiert ist. Da war ein aufgeregter Vater, der konnte sich diesen Bewusstseinszustand seiner Tochter nicht erklären. Blister lagen da nicht. Und dann kam raus, dass die Frau aber Antidepressiva hat und dass diese Antidepressiva ja vielleicht dann doch nicht so weg, nicht mehr so viele da sind wie vorher, das war auch unklar, aber die hat ganz klar dieses Nestelne und dieses Anticholinergehalt gezeigt. Mhm. Ich habe nicht in die Achselhülle gegriffen. Was macht man da? Man gibt Physostigmin, das ist das Antidot, initial 0,5 Milligramm über 3 Minuten, das ist so die Empfehlung. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man das überdosiert, dann kommt man ins Cholinerge-Toxidrom. Also da Kave vorsichtig.
Was man auch wissen sollte, man sollte Physostigmin nehmen, nicht Neostigmin, weil Neostigmin geht nicht durch die Blut-Hirn-Schranke und dann
hilft. Wenn ihr meine Gestik sehen könntet, könnt ihr leider nicht, weil es kein Videocast ist, aber Tom hat natürlich völlig recht. Physostigmin. Und nicht Neostigmin an dieser Stelle, auch wenn die sonst sehr ähnlich wirken, aber nicht halt zentral wirksam sind. Das vierte Toxidrom ist das Sympathomimetische. Und das ist das, um das es hier eigentlich gehen soll. Da leite ich nachher über zu meinem Fall. Es geht um Intoxikation mit Amphetaminen. Und hier, das tritt auf, wenn man Crystal, Speed, Ecstasy und wie sie alle heißen, genommen hat. Diese Patienten zeigen auch weite Pupillen. Die sind agitiert, oft auch aggressiv. Da ist es also wichtig, auf den Eigenschutz zu achten. Nicht, weil man sich selber damit vergiften kann, sondern damit man nicht irgendwie tätlich angegriffen wird. Die sind hyperterm. Das kann sehr krass werden, wie ihr später hören werdet. Die haben feuchte Schleimhäute und feuchte Haut. Das ist die Differentialdiagnose zum Anticholinergentoxidrom. Die sind tachykard und tachypnoisch. Also ist insgesamt sehr, sehr ähnlich. Auch zum Anticholinergen und auch zum Serotonergen-Syndrom, Toxidrom. Das ist das fünfte eigentlich, das Serotonerge. Die Differentialdiagnose da ist, dass die beim Serotonergen-Syndrom nicht aggressiv sind. In dem Fall, den ich gleich beschreibe, da kann man das nicht klar abgrenzen, weil der Patient konnte nicht mehr aggressiv sein. Und beim Serotonergen-Syndrom ist auch noch typisch so, dass die eine Hyperreflexie zeigen, also so ein Klonus. Ne? Und im Ende ist es völlig egal, weil die Therapie dieselbe ist. Aber wenn man das jetzt aufeinander akademisch dröseln will, eben Aggressivität und Hyperreflexie beim Serotonergensyndrom, beim Sympathomimetischen, eben diese feuchte Schleimhäute, als Differentialdiagnose zum Anticholinergen und eben diese Aggressivität. Die Therapie des Ganzen sind Benzodiazepine in großen Dosierungen. Ja, also da darf man keine Angst haben vor wirklich hohe Herangehensweise. Jetzt kommen wir zum Fall, um den es eigentlich gehen soll. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich sitze auf einem NEF, es ist ein lauer Sommerabend. ich lasse meinen Blick in die Ferne schweifen über die niedersächsische Tiefebene und ich versuche einen Spannungsbogen aufzubauen.
Ja, ja.
Der Melder piept und ihr werdet nachgefordert von einem RTW zu einem, naja, Krampfanfall. Die Leitstelle hat noch einen kleinen Freitext für euch eingepflegt. Patient zittert. Naja, ihr steigt in euer NEF mit einer sensationellen Ausrückzeit, weil ihr ja quasi direkt neben dem Carport gesessen habt. Und die Leitstelle teilt euch mit, naja, es sei wohl so, der RTW sei da in einem typischen Milieuwohnung, da sei halt ein zitternder Patient. Und der RTW weiß sich nicht zu helfen. So sagt die Leitstelle zu euch, also müsst ihr jetzt mal an Start kommen. Ja, naja, 3 Minuten Anfahrtszeit, 4 Minuten Anfahrtszeit später steigt ihr bis ins 5. OG schon. Ihr betretet dieses Haus. Es wabert euch schon so ein bisschen Marihuana-Geruch entgegen und ihr kennt die Gegend auch schon. Also es ist alles klar, da werden Drogen im Spiel sein. Also so innerlich laufen schon die ersten Fixierungsfehler ab. Ne?
Mhm.
Dann kommt man da rein, das ist eine Patientin, die ist circa 20 Jahre alt. Die liegt auf dem Sofa. Die Wohnung besteht aus einem Sofa, einem Fernseher und einer Playstation. Und davor steht ein Couchtisch, auf dem finden sich diverse, ja, ihr kennt diese Tabakdosen, ne, wo zum selber drehen.
Was und hat sie gerade gespielt?
Ja, das tatsächlich bringt Torben mich jetzt schon wieder aus dem Konzept. Ich kenne mich auch damit nicht aus. Also, ich nehme so ein Horror-Shooter.
Mhm.
Ja?
Okay.
Auch da kenne ich keinen.
Resident Evil.
Und diese Patientin liegt da halt stark schwitzend auf dem Sofa, hat ein bisschen Schaum vorm Mund und zittert. Also wirklich auch sehr eindrücklich. Also sie zittert am ganzen Körper. Man könnte auch meinen, es ist ein Krampfanfall. So, wir haben kein A-Problem. Das ist klar. Also wir machen unseren X-A-B-C-D-E-Approach. Ja, X haben wir nicht, A haben wir nicht. B, die RTW-Besatzung hat der Patientin schon 15 Milliliter Sauerstoff pro Minute per Maske auf die Nase geknallt. Darunter ist die Sättigung 89%.
Mhm.
Die Atemfrequenz beträgt ca. 25 pro Minute. Unter C zeigt sich eine wirklich stark schwitzende Patientin. Herzfrequenz 130 pro Minute, Blutdruck 90-60. D, offensichtlich
aggressiv. Hast du unter C unter die Achse gegriffen?
Nein, in diesem Fall auch nicht. Das war so eindrücklich, dass die nicht trocken sein kann, weil diese Patientin war wirklich schweißgebadet.
Okay.
D, offensichtlich agitierte Patienten, aber wach, also Augen offen, reagiert aber nicht adäquat auf Aufforderungen. Also guckt wild in die Landschaft, aber es scheint einen auch so richtig nicht wahrzunehmen. E, Körpertemperatur 39,9 Grad Celsius.
Okay.
Kritisch Patientin, ja oder nein?
Auf jeden Fall. Also jetzt unabhängig von dem Krankheitsbild, aber selbst Q-Sofa würde die ja als kritisch einstufen.
Ja, absolut. Bei mir hat mich mein interner Oh-Shit-Index hat eine 1 gezeigt. Also ja, ja, okay.
Looks like shit.
It looks like shit, genau. Es gab eine Eigenanamnese, war logischerweise nicht möglich. Da war noch ein Kumpel da, ja, so der obligatorische Kumpel, den konnte man so ein bisschen fragen, ja, was ist denn hier passiert? Na ja, sagt er, es geht schon seit einer halben Stunde. Und hier waren noch ein paar andere Kumpels, die sind alle abgehauen, aber ich wollte mal hier die nicht allein lassen, nicht, dass die noch tot geht.
Mhm.
Dann habe ich nochmal angerufen, ja, was hat, sind hier Drogen im Spiel? So, ne? Ja, hier, meine Freundin hat circa 5 Tabletten Ecstasy genommen. 5, 6, wer weiß das schon so genau. Details, ja. Ja, und dann hat sie schon gemerkt, als sie das genommen hat, dass vielleicht ein bisschen viel, da hat sie ein bisschen Womex noch dazu genommen, um, dass das besser wird, ne? Ja, was heißt denn ein bisschen? Naja, wir hatten halt so eine Schachtel, hier so ein Döschen da, da war noch ziemlich voll.
Oh.
Und dann ist immer noch nicht besser geworden. Dann hat sie noch hier Gabapentin, also Lyrica, kennen sie doch, hatte eine Kumpel noch da gehabt, da hat sie auch noch einen Blister davon genommen.
Man fragt sich, wo das alles herkommt, aber
so, das 30 Minuten geht das hier so und die Ecstasy, dann habe ich gefragt, gibt es denn, haben sie noch eine Tablette davon da? Nee, natürlich nicht, wir haben natürlich alles genommen, logisch, den Rest hat sie genommen. Und aber es ist von einem neuen Dealer. Also man kennt das auch nicht, deshalb ist das vielleicht auch jetzt so, wie es ist. Also logisch, gucken Sie sich das mal an. Also da war bestimmt ein bisschen viel Stoff drin. Ach nee, habe ich gedacht, darauf bin ich, wäre ich auch gekommen. Naja gut, egal. Was haben wir gemacht? Naja, looks like shit index positiv. Wir sind aus dem fünften, also wir haben Zugang, den hatten wir schon, hatten die Kollegen schon gelegt. Da lief super irgendwie ein grüner und ein grauer, also da lief ordentlich Volumen. Ich habe da 15 Milligramm Midazolam reingejubelt, schon in der Wohnung. Das hat an der Sättigung genau gar nichts geändert. Also die hat super weitergeschnauft. Mhm. Es hat so ein bisschen in das Zittern, zumindest habe ich es mir eingebildet, dass es besser geworden ist. Mhm. Und die Patientin ist doch merklich ruhiger geworden. Wir haben die dann da runtergetragen. Ich nenne das immer ja Crash-Rettung, also aufs Tragetuch und ja, also und dann im RTW nochmal die Temperatur tatsächlich an beiden Ohren gemessen, weil ich es überhaupt nicht glauben konnte. Da hat das Thermometer dann schon 40,1 gezeigt. Auf der einen Seite, auf der anderen waren wir immer noch bei 39,9. Mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht, außer dann in
viel Volumen,
also Ringer aus dem Kühlfach halt zu nehmen, dann, weil wir wirklich nur 4 Minuten bis in die Klinik hatten. Auf dem Transport ist nicht viel passiert. Wir haben natürlich eine Voranmeldung gemacht, klar, Intensivstation und so weiter und so fort. Im Krankenhaus dann sofortige Atemwegsicherung, Blasenkatheter gelegt, Körpertemperatur da 42,6 Grad Celsius, sodass wir uns dort in interdisziplinärer Zusammenarbeit dafür entschieden haben, das Ganze über ein Coolguard, Thermoguard, wie auch immer, also unser Reanimationsdevice, was wir haben, zur therapeutischen Hypothermie anzuwenden. Und damit konnten wir die Körpertemperatur...
Hypothermie.
Was habe ich gesagt?
Ich habe therapeutische Hyperthermie.
Nein, natürlich therapeutische Hypothermie. Damit konnten wir die Temperatur relativ schnell senken auf 37 Grad. Also die sind wirklich effizient, die Teile, muss man sagen. Das hat keine 2 Stunden gedauert. Aber ich sag mal so, zerebral ganz gut weich gekocht. Mhm. Was ist denn...
Um das richtige Fachwort zu benutzen. Genau.
Wie ging das Ganze dann weiter? Die Patientin hat eine fulminante Rhabdomyolyse entwickelt, ein Multiorganversagen, eine disseminierte Gerinnungsstörung, ist im Endeffekt in einen universitären Maximalversorger weiterverlegt worden. Da hat man sie dann 3 Tage bearbeitet, hat eine Plasmapherese gemacht, weil es noch eine differentialdiagnostische Dose einer toxischen Thrombozytopenie gab, weil wohl auch dieses Ecstasy, was sie genommen hat, mit Dinitrophenol gestreckt war. Das war hier in Südniedersachsen bekannt. Das haben wir über den Giftnotruf und die Kripo rausgefunden. Eben der neue Dealer. Gibt es einige Fälle, die davon jetzt aufgetreten sind. Kennst du Dinitrophenol?
Nein.
Sagt dir gar nichts. Mir auch nicht tatsächlich. Es ist ein Medikament oder es ist kein Medikament, es ist eine Chemikalie. Mit der hat man früher Munition hergestellt. Das ist ein Bestandteil von TNT. TNT kennst du auch so aus den ganzen Comics, so TNT fliegt alles in die Luft. Naja, und in den 30er Jahren hat man sich aber auch überlegt, das ist ein richtiges geiles Zeug gegen Fettleibigkeit. So die Diätpille. Nimmst du, alles kein Problem. Wie funktioniert das? Das entkoppelt die oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien deiner Zellen.
Okay.
Das klingt ja erstmal ganz gut. Also du kannst.
Das klingt nach Propofol-Infusionssyndrom.
Ja, so ähnlich, genau. Das heißt, du kannst die Energie nicht mehr verstoffwechseln. Mhm. Die Zellen setzen das nicht um, aber dann gibt es natürlich einen anderen Weg, um die Energie freizusetzen, und zwar Wärme. Mhm. So, und das heißt, du verbrauchst für Energieherstellung Fettsäuren und Kohlenhydrate, die gibst du als Wärme ab und darüber nimmst du ab. Mhm. Wenn man das, exzessiv betreibt, in einer unklaren Dosierung, hier war es ja unklar, weil man ja nicht weiß, was da drin ist, in so einer Tablette, die irgendeiner angepanscht hat irgendwo. Aber früher wurden auch schon Todesfälle beschrieben und deshalb ist es vom Markt genommen worden, am Ende, Gott sei Dank. Aber tatsächlich gibt es den letzten beschriebenen Todesfall im Multiorganversagen gar nicht so weit weg von hier.
Okay.
In Laatzen, um genau zu sein, wenn man Wikipedia glaubt, ist ein 17-jähriges Mädchen, die das tatsächlich als Abnehmmittel genommen hat, 2006 ums Leben gekommen.
Okay.
Die dort im Abnisskal-Krankenhaus verstorben ist im Rahmen des Multiorganversagens durch Nitrophenol. Gut, das ist ein kleiner Exkurs dazu, aber die Ecstasy-Intoxikation. Wie behandelt man das Ganze? Was würdest du machen?
Naja gut, wir haben ja vorhin die Toxidrome durchgesprochen. Ja. Das heißt, wir sind beim sympathomimetischen und zusammen mit dem Vomex anticholinergen, das heißt
Serotonergen. Anticholinerg, Vomex hast du gut aufgepasst, aber Serotonerg spielt auch noch mit rein. Das ist ein Mischwild aus allem, aber führend war hier natürlich das Serotonerge bzw. das sympathomimetische.
Also Volumen, Diazepam, beziehungsweise Benzodiazepine, wahrscheinlich Midazolam.
Ich habe Midazolam genommen.
Genau. Dann Normoventilation, Normothermie, aber ursächlich gibt es nichts.
Nee, oder? Genau, Beten. Im Endeffekt, auch wenn man die Literatur
Best durchforstet. Best Supportive Care.
Genau, wenn man die Literatur durchforstet, gibt es wenig, man kann es symptomatisch behandeln. Die letale Dosis liegt ungefähr bei 500 Milligramm. Mhm. Es gibt eine App, die heißt Drug Database, weil es ganz spannend ist. Es gibt, No Drugs heißt die, Entschuldigung. Und es gibt in der Schweiz und in Österreich, die machen legales Drug Monitoring. Also die gehen in Party-Szenen, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, gucken, was da für Pillen verkauft werden und nehmen die auseinander. Und da sagt man dann, okay, wir haben pro Tablette im Schnitt 120 bis 140 Milligramm Ecstasy. Die tödliche Dosis sind 500. Jetzt kann man sich überlegen, die hat 5 bis 6 genommen. Da ist sie auf jeden Fall über der tödlichen Dosis. Ja, man kann, was die am Ende umbringt, ist das Multiorganversagen und natürlich diese Hyperthermie.
Also Multiorganversagen darf man übrigens, glaube ich, auf Totenscheine nicht draufschreiben.
Nee, darf man nicht. Aber die Hyperthermie kann man ja draufschreiben.
Ja.
Deshalb war das Kühlen schon genau das Richtige, was man machen konnte. Es wird kontrovers, es gibt einzelne Empfehlungen, die sagen, gib Dantrolen, so nach dem Motto, das ist so ähnlich wie eine maligne Hyperthermie. Das sind aber nur Einzelfallberichte, also gibt es keine klare Datenlage, die das irgendwas bringt. Im Prinzip Dantrolen, um das kurz zu wiederholen, inhibiert ja die elektromechanische Kopplung über Blockade der Ryanidin-Rezeptoren in den T-Tubuli der Skelettmuskulatur. Ich finde, das ist
ein... Die Anästhesisten merken sich das.
Genau, der Rest nicht. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz. Wir haben es am Ende nicht gemacht. Mhm. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist, die Patientin einfach ein bisschen zu relaxieren über fast 24 Stunden, muss man sagen, mit einem Perfusor. Mhm. Ob das was gebracht hat, kann ich nicht sagen. Ich habe noch ein bisschen international rumgeschaut, weil ich gedacht habe, naja, deutsche und Therapie von Drogenintoxikation sind vielleicht nicht führend. Es gibt ja so eine US-amerikanische Bibel der Intensivmedizin, da findet sich ein bisschen mehr noch zu Ecstasy-Intoxikation. Die empfehlen die Gabe von Kohle bis zu eine Stunde nach Intoxikation.
Okay.
Eine endoskopische Bergung macht wenig Sinn, weil das meistens bröselig ist. Es gibt auch mittlerweile Leute, die schnupfen Pulver. Es gibt auch, die lecken an irgendwelchen Kristallen. Also wenn du die da immer recherchierst im Internet, da tun sich Abgründe auf. Das ist unglaublich. Also mach das nicht nach. also das Recherchieren und das andere auch nicht. Die geben dann auch primär Benzos. Mhm. Dann ist ganz, ganz wichtig, das war mir nicht so klar. Im Endeffekt macht das aber Sinn. Die sagen ganz klar, keine Beta-Blocker geben, weil die oft ja auch hypertensiv sind. Mhm. Weil man darüber gegebenenfalls die Alpha-Rezeptoren stimuliert und einen gegenteiligen Effekt erreicht. Das ist beschrieben in einem von 200 Fällen. Also es ist gar nicht so selten, wenn man die mit Beta-Blockern behandelt. Wenn man das macht, wenn man den Druck senken will und die Tachykardie bremsen will, dann soll man Alpha-Blockade machen.
Also Clonidin.
Ja, genau, Clonidin machen wir eh gerne. Mhm. Oder Calcium-Antagonisten geben, ne, für den Druck primär. Dann viel Volumen geben, Fluid Resuscitation. Dabei soll man darauf achten, dass man das Natrium regelmäßig kontrolliert. Die meisten haben wirklich ein Volumendefizit aufgrund dieser exzessiven Schweißproduktion. Natürlich geben wir Ringeracetat, ja, und...
Ja, oder jede andere volle Elektrolytlösung.
Ja, ich bin jetzt auf Acetat und gerade ein bisschen gepolt, weil Laktat ist auch nicht mehr State of the Art. Ja,
aber Ionosteril oder Sterofondin wären ja auch möglich.
Und bei therapierefraktärer Hyperthermie wird auch da die symptomatische Behandlung empfohlen, also zum Beispiel Coolgard oder Thermogard. Und tatsächlich geben die ein Medikament, das heißt Cyproheptadin. Kannte ich gar nicht. Kannst du auch nicht kennen, ist in Deutschland nicht zugelassen, ist über internationale Apotheken zu beziehen. Das ist ein Serotonin-Antagonist. Da gibt man initial 12 Milligramm von und dann 2 Milligramm alle 2 Stunden. Das ist aber auch, für mich liest sich das so als Ultima Ratio-Therapie. Das ist eigentlich ein altes Antihistaminikum. Was gab es in Deutschland auch mal, ist halt nicht mehr zugelassen aufgrund des relativ ausgeprägten Nebenwirkungsprofils. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Was man sich merken kann, es gibt 4 bis 5 Toxidrome. Die kann man klassisch behandeln. Opiat ist das Klassischste, was wir kennen. Da hilft Naloxon oder Intubation differenziert betrachten. Dann das Anticholinerge-Syndrom. Da gibt man Physostigmin. und nicht Neostigmin, weil Phyllostigmin über die Blutinschranke geht. Es gibt da Cholinerge, da sollte man zuerst an Atemschutz denken. Nicht Atemschutz, also Atemschutz vielleicht auch, aber Eigenschutz.
Ja.
Und da gibt man Atropin in horrenden Dosen. Und dann gibt es das sympathomimetische DD-Serotonerges, wo man Benzos gibt. Ecstasy kann man nur eigentlich nur symptomatisch behandeln, im Zweifelsfall kühlen. Und dieses Ciproheptadine Ultima Ratio, aber es wird wohl kaum jemand da haben, außer vielleicht in universitären Zentren.
Was ist dein CME-Codewort?
Oh, Entschuldigung, mein CME-Codewort. Natürlich, also ich habe lange darüber nachgedacht, weil das bietet sich ja an, dass man zu diesem Thema kann man ja richtig ausschweifend werden und die sind alle ein bisschen schlüpfrig, die Codeworte, die mir eingefallen sind. Und mein CME-Codewort ist feuchte Sommernacht.
Oh, das klingt wirklich wie ein Softporno. Schulmädchenreport. Gut, wir hören da auf.
Genau.
weiter geht's.